PPR, Superflex, Titan Premium. Dwayne Eskridge oder Terrace Marshall? Marshall. Servus und herzlich willkommen zur zweiten Reaction-Folge von Dynasty Flow, der Dynasty-Show von Phil und Flo. Wir befinden uns jetzt am Sonntagnachmittag, gerade nach dem dritten Tag des NFL-Drafts. Alles ist durch, alles ist abgeschlossen. Phil, ich habe es in der Einstiegsfrage schon thematisiert. Du hattest ein kleines Zwischentief an Tag 2. Wie geht's dir mittlerweile? War ein versöhnliches Ende für die Seahawks?
Ja, also der erste Pick in der zweiten Runde war für mich relativ katastrophal, kann man sagen. Also Eskridge über Terrace Marshall zu nehmen, da gehört schon einiges zu. Und dann haben wir undrafted ja auch noch einen besseren Wide Receiver als Eskridge bekommen. Also ja, was soll man dazu sagen?
Ja, nicht viel, das stimmt. Genau, so ist das halt. Gell? Wir verstehen manchmal die NFL-Teams nicht hundertprozentig, aber das hält uns ja nicht davon ab, darüber zu sprechen und das zu beurteilen und einzuordnen. Und jetzt würde ich sagen, wir haben eine ganze Menge vor uns, 6 Runden, die wir noch gar nicht besprochen haben, plus ein paar undrafted Free Agents. Ich würde das mal so positionsweise durchgehen. Fangen wir mit den Quarterbacks an, da ist ja die, das wirklich Wichtige, darüber haben wir schon gesprochen, die 5 Top-Quarterbacks gingen an Tag 1 und in der ersten Hälfte der ersten Runde. Dann an Tag 2 kam ein kleiner Quarterback-Run auf einmal auf, Ende der zweiten, Anfang der dritten Runde. Und da ging Kyle Trask noch in Runde 2 zu Tampa Bay. Dann ging außerdem noch Kellen Mond und Davis Mills Anfang der dritten Runde nach Minnesota bzw. Houston. Und ja, hier einfach mal die Frage an dich, was machen wir mit den Kollegen jetzt und wie findest du denn die Landing Spots und die Profile jetzt?
Ja, also ich hätte mir für Trask einen besseren Landing Spot gewünscht. Problem ist natürlich, dass der jetzt hinter Tampa Tom sitzt und da muss man ja leider vermuten, dass der jetzt in den nächsten 3 Jahren nicht weggeht. Und der ist für mich halt extrem abgerutscht. Einfach, man kann ja vielleicht spät im Draft nochmal einen Shot drauf nehmen, setze ich den vielleicht aufs Taxi-Squad, gerade in tiefen Ligen. Aber ansonsten ist da mein Interesse doch rapide gesunken. Bei den anderen beiden sieht es ein bisschen anders aus. Gerade Davis Mills ist bei mir extrem gestiegen. Einfach im Hinblick darauf, Watson, diese ganze Situation ist halt nicht geklärt. Und zum anderen wollte Watson ja so oder so weg. Dementsprechend sehe ich schon, dass der irgendwann da seine Opportunity bekommt, zeitnah. Und dementsprechend ist der für mich halt auch interessant. Mhm. Genau, bei Kellen Mond, kann man auch irgendwann im Draft einen Shot drauf nehmen. Mit im Hinblick darauf, dass Kirk vielleicht irgendwann weg sein will oder mal sein Tief hat und sie ihn dann wirklich mal benchen oder sowas, auch wenn ich da auch eher skeptisch bin. Also ist jetzt auch für mich kein Third-Round-Pick unbedingt mehr.
Mhm. Ja, ich finde Kellen Mond darunter, muss ich fast sagen, am spannendsten. Nicht unbedingt wegen der sofortigen Opportunity, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Vikings nach der kommenden Saison einen Strich unter die Kirk Cousins-Ära setzen und hier ihren Quarterback, so zumindest nicht unbedingt der Zukunft, aber einen Quarterback gedraftet haben, dem sie schon die Chance geben, in 2022 zu starten. Und das ist ganz interessant, da könnte ein schöner Value Gain drin sein, über eine Saison hinweg. Und wenn ich den, ich würde wahrscheinlich sogar eher ab Anfang der dritten Runde überlegen, den zu nehmen. Was mir auch gefällt, ist halt seine Mobilität. Ist für Fantasy Football ein schöner Floor, kann man auch überlegen, ob der dann, wo er sich halt hin entwickelt als Spieler, einfach als Fantasy Football Spieler. Trask. In Tampa, ja. Achso, ja. Was ist deine Frage zu Mond?
Nee.
Okay. Trask in Tampa ist halt die Frage wirklich, wie lange spielt Tom Brady noch, wenn der nach der Saison tatsächlich dann die Schuhe an den Nagel hängt, dann ist das natürlich super. Ich kann das nicht einschätzen. Das ist, ich weiß nicht, wie lang der noch spielt. Ne? Also potenziell, da ist alles drin von, der spielt jetzt noch ein Jahr, bis der Typ macht wirklich irgendwie noch 3-4 Jahre weiter. Wissen wir einfach nicht. Aber ist nicht schlecht. Sobald Tom Brady aufhört, ist natürlich Trask da erstmal der Starter und wird eine Chance kriegen. Und Davis Mills, ja, klar, da ist die Opportunity am besten. Ich denke, aktuell ist es wahrscheinlicher, dass er in 2021 mal startet, als dass es nicht tut. Und das ist super. Das heißt, da kann man sehr schnell einen Return on Invest, glaube ich, einfach holen. Denn Starter in Superflex sind immer gefragt und dann lass ihn mal ein, zwei gute Spiele haben, die ihm irgendwie aus Glück rausrutschen und alles ist super und dann einfach sofort wieder abgeben. Also alles drei finde ich ganz interessante Spieler, wenn wir hier über Ende, Ende zweite Runde und dann die dritte Runde sprechen.
Ja, wenn ich noch interessant finde als Quarterback, da sind wir jetzt allerdings etwas weiter hinten noch im Draft, in der vierten Runde, und zwar Ian Book zu New Orleans. Das ist für mich halt ein ganz, ganz interessanter Landing-Spot. Den würde ich auf jeden Fall auch spät im Draft mal draften, weil Rushing Upside ist da und bei Jameis und bei Taysom Hill kann es halt auch mal schnell sein, dass die dann mal auf der Bank wandern, wenn Jameis mal wieder 5 Interceptions oder sowas geworfen hat und dass er da seine Chance bekommt. Wer weiß.
Ja, können wir nicht ausschließen. Ist auf jeden Fall auch echt ein interessanter Spieler, ja.
Ja, auch wenn wir keine Fans von ihm waren, Pre-Draft, aber der Landing-Spot ist halt da, ne?
Ja, genau. So ist es. Ja, das dann erstmal zu den Quarterbacks. Dann, es ging noch, der Vollständigkeit halber, Sam Ehlinger nach Indianapolis in der 6. Runde und Jamie Newman und Shane Buechel gingen undrafted. Die sind jetzt in Philly bzw. Kansas City und ich denke, alle drei sind erstmal relativ irrelevant.
Jo.
Genau, dann die Running Backs. Hier haben wir schon über Etienne und Najee gesprochen. Der eine bisschen überraschender Landing-Spot. Najee wussten wir alle nach Pittsburgh. Sehr, sehr cool. In Runde 2 ging dann ziemlich am Anfang sogar nach Uptrade Javonte Williams nach Denver. Du warst erbost aufgrund deiner Melvin Gordon Shares, die du hast. Und ist natürlich auch für den Rookie Running Back ehrlich gesagt nicht ideal. Was machen wir denn jetzt mit dem Kollegen und was erwarten wir?
Ja, also Atlanta oder New York Jets hätten mir da wesentlich besser in den Kram gepasst. Und die Atlanta Falcons haben natürlich auch noch runtergetradet, die Vollidioten.
Ja.
Das ist mir richtig auf den Sack gegangen.
Ja, ja.
Aber wie gesagt, Melvin Gordon tut das natürlich extrem weh, weil Draft Capital matters halt. Ne? Und Javonte ist, das ist halt hier der dritte Pick der zweiten Runde gewesen.
Ja.
Und der wird seine Opportunity bekommen. Melvin Gordons Vertrag läuft noch ein Jahr. Das ist halt auch wichtig zu wissen. Und Javonte Williams ist halt extrem jung. Hm. Ich würde jetzt im ersten Jahr noch nicht zu viel von ihm erwarten, aber ab dem zweiten Jahr sehe ich da durchaus eine Workhorse-Rolle und hoffentlich dann auch mit einem besseren Quarterback. Also da sehe ich schon Potenzial. Für uns in Dynasty ist das jetzt die Möglichkeit, ihn relativ günstig zu draften. Vielleicht Ende der ersten, Anfang der zweiten, dass er dadurch nochmal einen Hit bekommen hat. Und dementsprechend, ich nehme ihn trotzdem.
Auf jeden Fall, ich auch. Wo ich ihn nicht draften kann, weil ja kein Pick habe oder so, werde ich, das kann man jetzt schon erwarten, dass ein heftiges Buy-Target, so um die Trade-Deadline, wenn ihr eine habt in Fantasy oder halt so Mitte der Saison, da denke ich, wird er sehr schlecht aussehen. Jetzt weiß ich gerade nicht, wer OC in Denver ist, aber ich habe über Denver nochmal.
Der alte
Pat Shurmur ist jemand, der absolut verliebt ist in Workhorse Running Backs. Also er liebt es, Running Backs alle drei Downs aufs Feld zu schicken und so. Und ich denke, dass diese Rolle eher Gordon im Moment noch haben wird. Javonte wird wirklich, glaube ich, wenig Opportunity in diesem Jahr kriegen. Und da könnte sich dann ein schönes Fenster aufmachen. Denn es wird genauso passieren, wie du es jetzt gesagt hast. Du draftest keinen Back Anfang der zweiten Runde, wenn du dann nicht spätestens ab 22 erwartest, ihn Vollzeit einzusetzen. Und da ist dann ab dem Zeitpunkt wirklich Feuer frei und Sky's the Limit. Erstmal für dieses Jahr sind die Erwartungen ein bisschen gedämpft. Dann ging in Runde 3. Der vierte Running Back vom Board, der war auch tatsächlich ja Pre-Draft mein Running Back 4. Ich war trotzdem nicht ganz begeistert. Aus reiner Fansicht ging Trey Sermon nach San Francisco. Noch einen schön teuren Uptrade hingelegt, damit man den Running Back, der Unterschiedsspieler offensichtlich sein soll, im Shanahan-System sichert. Ja, was sagen wir dazu? Es ist ganz schön messy Backfield. Am Ende, da kann man, ich glaube, wir können gleich noch Elijah Mitchell mit aufnehmen. War hier mein Running Back 7 in einem Tier, also im gleichen Tier sogar, wie Trey Sermon, gerade bei entsprechendem Landing-Spot. Jetzt haben wir da Raheem Mostert, Jeff Wilson, Wayne Goldman, Jamichael Hasty, Savon Ahmed ist, glaube ich, noch da.
Der ist doch in Miami.
Ah, der ist in Miami, richtig. Na, dann wir haben noch irgendeiner ist auch noch da.
Sechs Backs haben die beiden Rookies jetzt und die vier, die du genannt hast. Ja.
Ah, okay, gut. Ja, dann so, und dann kommen jetzt halt eben Trey Sermon und Elijah Mitchell dazu. Ich glaube, Trey Sermon hat seine Rolle, der ist jetzt ist ein bisschen ein anderer Spielertyp als der Rest. Ist ein bisschen mehr so ein Powerback, der auch mal Tackle brechen kann, was der Rest bisher nicht so konnte. Und ein guter Zone-Running-Spieler ist alles cool, aber im Endeffekt tut das allen ganz schön weh, oder?
Ja, also gut, Jeff Wilson ist ja relativ ähnlich, finde ich. Tatsächlich, also der ist ja auch eher ein Powerback, oder? Ist eher ein größerer. Also der hat ja die Goal-Line sonst auch meist gesehen.
Ja, der hat die Goal-Line gesehen, das stimmt, aber wenn ich mir den anschaue, also gut, vielleicht, man muss dann NFL und College immer vergleichen, aber da sieht Trey Sermon schon also anders aus als Jeff Wilson. Ne?
Was man vielleicht sagen kann hier, um das mal einzuordnen, Sermon hat auf jeden Fall mal einen sicheren Roster-Spot. Das ist also bei dem Draft-Kapital, werden die ihn halt auf keinen Fall nach dem Training-Camp cutten. Dazu glaube ich, die Verträge von Wilson, Mostert, und ich weiß gar nicht, wie es war.
Goldman
sind alles Einjahresverträge. Das heißt also, die sind wahrscheinlich auch relativ einfach loszuwerden. Das heißt, wenn die 49er sagen, hier, die cutten wir. Und auch Hasty ist ja, glaube ich, auch undrafted gewesen. Die sind jetzt zu keinem da committed. Das heißt also, Sermon hat schon eine Chance, da eine Rolle zu spielen und auch keine kleine. Ne? Also auch gerade über die nächste Saison hinaus.
Mhm. Das stimmt.
Also ist jetzt auch nicht der beste Landing-Spot, meiner Meinung nach, aber wenn er sich dann wirklich durchsetzt, ist es natürlich spannend.
Mhm. Ja, auch könnte auch jemand sein, der dann im Laufe des Jahres ein klares Buy-Ziel wird. Sie wollten ihn, sie sind da in die dritte Runde hochgegangen, gut, man muss immer sagen, das sind sie für diesen Williams damals, ich weiß schon seinen Vornamen gar nicht mehr, vor ein paar Jahren, könnte sein.
Nee, ich weiß es gar nicht mehr.
Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich weiß auch gar nicht mehr, auf welchem College, so ein schwarz-gelbes College war das, irgendwie ist da zwischendrin mal retired, kam wieder zurück, hat dann 2, 3 Monster-Performances gehabt, für den sind sie in der vierten Runde hochgegangen, der hat es nie aufs Roster, er hat es nie aufs Feld geschafft zumindest. Das ist manchmal nicht ganz zu verstehen, dieses Front Office, aber Trey Sermon, glaube ich, langfristig ist es auf jeden Fall interessant, weil Running Back in der Shanahan Offense mit seinen Skills, die er hat, also auch potenzielles Workhorse oder zumindest mal 20 Runs pro Spiel, kann er an sich schon shouldern und das ist ganz cool, aber auch Erwartungen runtersetzen für 21 und nicht overdraften, das wird er im kurzfristig nicht wert sein. Ich würde ihn nicht irgendwo Ende Runde 1 sehen oder Anfang Runde 2. Genau, dann ist einer, dann ging ein undersized Kollege, von dem wir kein großer Fan waren, nach New York, Michael Carter, Anfang der vierten Runde zu den Jets. Opportunity sieht gut aus, was macht denn der Kollege jetzt für dich?
Ja, also ich mochte den eigentlich grundsätzlich als Spieler schon, also ich mochte dem zusehen, aber da, vom Profil her natürlich, der war jetzt nicht gerade groß und, wie du sagst, groß und kräftig. Was ich aber glaube, die Opportunity ist einfach extrem gut, der hat da kaum Konkurrenz, ja, LaMichael Perine, aber sonst war es das im Prinzip
Ty
auch
Johnson.
Schon.
Oder? Bitte?
Ist doch Ty Johnson. Ty Johnson und hier der Tevin Coleman.
Okay.
Also es sind schon ein paar da, aber jetzt niemand, also wenn Michael Carter wirklich gut ist, dann sollte er die schon ausstechen.
Ja, ja.
ich sehe da schon irgendwie auch diese Scatback-Rolle für ihn. Und also somit, keine Ahnung, vielleicht so um die 10 Runs pro Spiel und vielleicht 5 Targets oder sowas, sowas in die Richtung. Gerade mit dem Rookie Quarterback,
ja,
der öfter mal vielleicht mal checkt, den Ball down checkt oder sowas, das wäre, ist vielleicht spannend. Also für mich ist Michael Carter auf Running Back einer der größten Riser, muss ich sagen. Auch wenn ich ihn dann, wenn er einschlägt, relativ zügig wieder verkaufe. Einfach aufgrund, ja, des Profils, was das
eben,
ja, beinhaltet.
Wie, genau. Ähnlich, im Prinzip auch einfach nur kurzfristig holen für die Opportunity und dann wäre ich raus. Du hast es schon geschrieben, Devin Singletary, Rookie Season incoming. Ja. Und es gab keinen besseren Verkaufspunkt für Singletary als nach seiner Rookie-Saison.
Ja, also ich kann nur sagen, ich habe nach der Rookie-Saison von Singletary und Tyreek Hill im Paket für CMC weggetradet. Ja. Das war, glaube ich, also wenn man das Rückbild betrachtet, auch wenn CMC verletzt war, aber dann kann man sehen, da war schon dann auf jeden Fall Value zu generieren.
Ja, absolut. Genau, dann ging ein Package an Backs relativ kurz nacheinander weg. Erst nach Minnesota, Keen Wangwu und dann Ramondre Stevenson nach New England. Ich glaube, das waren Picks jeweils, da haben wir nicht unbedingt Running Backs gesehen bei den Teams. Für die durchaus, also ich sag mal, irgendwo ein bisschen spannenden Profile für das, was sie sind. Gerade in Wangwu, mega Athlet halt. Aber jetzt, der Landing-Spot ist natürlich Katastrophe und dieser klassische Vikings-Running-Back für die Tiefe hinter Dalvin Cook, ne?
Ja, und das ist auch, also glaube ich, eher als Special-Teamer eingeplant. Der ist ein extrem guter Returner, glaube ich. Und ich denke mal, das wird da seine Rolle sein. Wodurch der halt auf jeden Fall im Team stehen wird, aber eben als dritter Running-Back. Dalvin Cook und auch Madison sind da, glaube ich, ziemlich sicher die erste und zweite Option. Und danach, gut, wenn beide ausfallen, dann mag er mal eine Chance bekommen. Aber selbst, also langfristig ist da kein Ceiling irgendwie drinne. Und also, der sollte undrafted gehen und sollte dann auf dem Waiver-Wire auch liegen bleiben im Prinzip.
Ja, ist halt die Mike Boone-Rolle. Ich weiß gar nicht, ob Mike Boone noch da ist.
Nee, der ist bei den Broncos.
Okay.
Der ist jetzt auch tot übrigens. Wer ihn aufgenommen hat, kann ihn jetzt wieder droppen.
Ja, genau. Also, aber diese Rolle wird er halt einfach ausfüllen und kannst du als Handcuff für Cook sozusagen irgendwie noch draften, falls er dann besser aussieht als Madison. Also, das ist so.
Lass den Roster-Spot kannst du lieber freilassen, glaube ich.
Ja.
außer es gibt irgendwie für Special Team Yards Punkte oder sowas, dann kann man drüber nachdenken. Ja.
Gut, und dann, ja, Stevenson in New England hinter Damien Harris jetzt ist so ein bisschen, du hattest gleich den LeGarrette Blount Vergleich gebracht, das sieht sehr nach Goal-Line-Only aus, ne?
Ja, ich habe geschrieben, wenn er lernt, seinen Körper einzusetzen, wie er denn gebaut ist, weil er spielt ja nicht so, ne? Also ein bisschen wie bei Najee Harris, die beide sind Riesenbacks, aber die spielen halt beide eher wie kleinere Backs und das ist so ein bisschen das Problem. Aber ja, Stevenson hat schon für mich in gewisser Weise, also ist schon, den würde ich in der fünften Runde oder so, wenn ich da bin, oder vierte Runde auch, so, das sind so Picks, wo du einfach eh nur Shots nimmst, würde ich ihn schon draften, warum nicht? Er hat jetzt auch Fourth Round Draft-Kapital bekommen und ist schon ein spannender Spieler, auch gerade, weil in New England jetzt nicht gerade die Elite-Backs sonst rumrennen. Also da sehe ich schon die Möglichkeit und wenn er dann wirklich die Goal-Line bekommt, warum nicht?
Ja, könnte sein, aber absolut. Also finde ich auch, gefällt mir deutlich besser als ein Mangu da in Minnesota und als Back, er war ja nicht grundlos auch in unseren Pre-Draft-Rankings zumindest dabei.
Ja, also. ich habe halt bei ihm überhaupt nicht das Draft-Kapital projected, weil der halt oft viel so seine Probleme hatte, ne? Ich habe gedacht, der geht undrafted, deswegen hatte ich den auch auf jeden Fall tiefer, aber vom Skillset her schon spannend.
Ja. Genau. So, dann in der fünften Runde kam dann
also, einen hast du noch vergessen.
Haben wir doch?
Einen hast
hab
du noch vergessen.
Habe ich einen vergessen? In der
vierten Runde. Und zwar Chuba Hubbard nach Carolina.
Oh ja, völlig richtig. Chuba Hubbard nach Carolina. Ah, oh, scheiße, ja. Oh, der tut mir auch persönlich weh. Ich mochte ja Chuba Hubbard sehr gern so und einfach nicht als natürlich Workhorse und Every Down Back und so, aber schon hatte ihm eine Möglichkeit, gerade so in der Offense wie bei den Jets, eine gute Chance gegeben. Ja, Carolina, jetzt ist er natürlich einfach komplett am Arsch, ne? Das ist schon traurig.
Ja, das. Ja, also ist auch nur wie gesagt, so ein Handcuff-Pick, ne? Wenn man CMC hat, dann kann man ihn sicher auf die Bank setzen, aber sonst weg damit.
Ja, das ist wirklich ganz, ganz traurig. Aber gut, genau, dann jetzt Runde 5. Da ging dann Kenny Gainwell, dein Freund und Helfer, nach Philadelphia.
Wie Sheldon Cooper sagen würde, ich hatte euch dahingehend informiert. Ne? Also, ja, ich glaube, bei dem war ich am niedrigsten von allen.
Ja.
Und ich sag mal, die NFL hat mir da jedenfalls ein Stück weit recht gegeben.
Ja. Ganz schlechter Landing-Spot, ne? Jetzt tatsächlich auch noch on top.
Das ist einfach nur eine Backup-Rolle. Mehr ist das nicht. Ja. Also, der Miles Sanders kann halt auch einen Ball fangen und
die Running Back Targets mit Jalen Hurts sind eh schon niedrig, ne? Genau. Und das ist das Skillset, was Gainwell eigentlich hat.
Das ist halt einfach, also ist katastrophal für einen Receiving Back mit einem mobilen Quarterback und dann wie gesagt auch noch Miles Sanders von der Nase. Selbst wenn Miles Sanders sich verletzt, ist für Gainwell keine größere Rolle drin, also höchstens im Passing Game, weil Jordan Howard da auch noch rumturnt. Also sehe ich überhaupt kein großes Upside bei ihm.
Ja, ich glaube, die Eagles haben ein bisschen gesehen, dass sie hinter Sanders letztes Jahr einfach nichts hatten.
Ja.
Boston Scott, glaube ich, da hatten sie jetzt auch die Schnauze voll im Prinzip so. Das hat nicht gereicht und deswegen haben sie sich jetzt hier in der 5. Runde einfach Kenny Gainwell geschnappt. Aber ich hatte gestern kleine Diskussion auf Twitter rund um Miles Sanders und dessen Outlook, dass das schlecht gesehen wurde. Und da muss ich sagen, ich habe überhaupt keine Angst davor, dass Kenny Gainwell Volume von Miles Sanders wegnimmt, weil er auch nicht, also wird halt so wie Boston Scott letztes Jahr gespielt hat. Das ist halt jetzt die Kenny Gainwell-Rolle und okay, passt schon.
Alles ja, genau. Gut. Also genau, da hätte ich auch, also bei Miles Sanders auch dadurch öffnen sich vielleicht eher nochmal die Möglichkeiten, Miles Sanders etwas günstiger zu kaufen, gerade weil Gainwell so einen Hype hatte. Aber man muss hier, wie gesagt, einfach das Draftkapital von Runde 5 berücksichtigen und dementsprechend wäre ich da jetzt auch nicht so ängstlich.
Ja, genau. Dann, ich glaube dann über den Rest, was wir hier haben. Elijah Mitchell hatte ich schon angesprochen. Ansonsten sind wir jetzt in der 6. Runde. Da haben wir jetzt noch einen Back, habe ich hier, zwei Backs, über die hatten wir davor schon gesprochen. Das ist einmal Chris Evans in Cincinnati. Mhm. Finde ich sehr schade tatsächlich, dass der nach Cincinnati gegangen ist, weil der Landing-Spot, ja, da ist halt Mixon, da ist alles blockiert. Das sehe ich jetzt gar keine kurzfristige Upside, wird völlig irrelevant sein. Kannst du auch als Mixon-Owner halt kaufen, ansonsten bin ich da persönlich raus. Siehst du das anders?
Nee.
Okay. Und dann haben wir noch Khalil Herbert in der 6. Runde nach Chicago, den auch die ein oder anderen vorher ganz spannend fanden, aber ich glaube, mit Cohen kommt zurück und Montgomery hat gezeigt, dass er ein guter, dass er ein grundsolider Running Back ist, der eine große Workload tragen kann. Ich sehe hier keine Rolle für ihn in Chicago.
Nö, es wird Depth.
Genau.
Für mich in Runde 6, wenn ich noch spannend fand, auch wenn ich das Profil eigentlich überhaupt nicht mochte, aber Landing Spot ist Larry Roundtree.
Ja.
Und zwar bei den Chargers. Und ich glaube, das ist halt ein Big Bag, ne? Wenn ich mich jetzt nicht komplett verhaue, ich frage.
Ja, ist nicht der, ich weiß, ich habe ihn als unathletisch abgespeichert im Kopf. Ja, ich werde jetzt mal, ich mache mal kurz sein RAS-Profil auf. Ja. Genau, hat 2,08er RAS hat er gescored. Ist 5'10, 5'11 so groß ungefähr und wiegt aber halt immerhin 211 Pfund. Aber also,
nicht. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Der ist ja sowas.
Da hattest du ihn unter 230 Pfund abgespeichert oder so?
Ich dachte, das wäre so ein Big Bag, aber das wäre der nicht besonders schwer war, aber dafür auch sehr langsam.
Also. 4-7 ist der gelaufen.
Ja, 4-7-5 sogar adjusted. Also,
ja, genau, adjusted,
aber,
ja.
Keine Ahnung, ich dachte, das wäre jetzt so ein Goal, aber nee, komm, lass sein, lass stecken.
Ist halt der, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie hieß der Running Back letztes Jahr bei den Chargers hier, der früh ein bisschen Hype gekriegt, ja genau, der halt auch total Trash war. Jetzt probieren sie es halt vielleicht mit Larry Roundtree, ich weiß nicht warum, aber ja, hätten sie mal lieber einen anderen Back, glaube ich, geholt für die Rolle.
Ja,
Stevens. Genau, ansonsten, ja. Ja gut, der war nicht mehr verfügbar, das nee. Ist okay. Dann, aber, ja. Dann gehen wir ansonsten in der 6. Runde noch mit Gary Brightwell, ich glaube, den brauchen wir nicht kommentieren, nee. Der ging zu den Giants, und dann 7. Runde habe ich hier zwei, genau, die hatten wir davor schon, Kylan Hill ging nach Green Bay, den hatten wir ja ein bisschen höher, oder schon auch besprochen, gerade in seiner letzten Saison mit vielen Targets gesegnet. Also irgendwie ganz spannendes Profil so für einen Late Shot, aber jetzt nach Green Bay, das ist halt kompletter Scheiß-Landing-Spot, ne?
Ja, damit hat sich das auch erledigt. Genau, ja. Also tatsächlich finde ich, dass der gar nicht so unähnlich zu Aaron Jones ist, vom Profil her, so. Mhm. Also, ich sehe schon, warum Green Bay den genommen hat, ne? Das kann man schon, also in der 7. Runde, Ende der 7. Runde. Aber ja, für uns ist der leider damit erledigt, ja.
Genau, und dann Jamar Jefferson ging in der 7. Runde nach Detroit. Das ist auch tragisch, ehrlich gesagt. Den hatte ich schon gehofft. Da hatte ich auf anderes gehofft, ja.
Ja, das wäre so ein Spieler gewesen, wenn der jetzt in Miami gelandet wäre oder so, hätte ich es noch ganz spannend gefunden. Aber damit ist er auch hinter Jamal Williams und Swift natürlich. Ist natürlich auch begraben. Du hast in Runde 6 natürlich noch Demetric Felton vergessen, ne? Der jetzt nach Cleveland gegangen ist. Den hatten ja auch einige relativ hoch. Und ich sag mal, Cleveland hat im Prinzip, oder die NFL hat das bestätigt, was wir auch schon gesagt haben, Pre-Rev, keine Rolle, wird da auch keine Rolle spielen. Also ich bin gespannt, ob es überhaupt das Training Camp überlebt.
Ja, genau. Ist tatsächlich, der muss auch hier bei, ich hätte den bestimmt aufgenommen, der muss bei NFL.com beim Draft-Tracker wahrscheinlich als Wide Receiver geführt sein. Deswegen habe ich ihn hier nicht mit auf dem Board stehen.
Also wurde, glaube ich, aber angezeigt, also zunächst mal, oder bei ESPN auf jeden Fall, als Running Back. Deswegen, aber gut, mag sein, ist ja halt ein Hybrid-Spieler auch eher, ne? Ja.
Genau. Okay. Ja, wird's auf jeden Fall, wird auf jeden Fall nicht relevant sein. Ich glaube, also das hat jetzt endgültig auch alles irgendwie begraben, ehrlich gesagt, dieser Landing-Spot. Genau. Dann hatten wir noch in der 7. Runde, also ich wollte einmal kurz noch zu Jamar Jefferson, nicht, dass ich jetzt so an sich, ich meine, der ist, dass er jetzt nach Detroit ging, finde ich kacke. Aber wenn er in der 7. Runde geht, wäre es mir auch egal gewesen, wo er hingeht. Das ist halt einfach ganz mieses Draftkapital und viel zu wenig.
Mich freut es.
Ich hab wirklich auch gehofft. Was? Mich so freut sich?
Mich freut es ja, dass er jetzt nicht in der 7. im guten Landing-Spot oder so vermeintlich guten gelandet wäre. So werde ich ihn halt nicht aufnehmen. Aber wenn dann wäre die Hoffnung.
Dann wirst du nicht versucht.
Genau, dann wäre die Hoffnung halt noch da gewesen. Ne? Das ist immer so ein bisschen. Man hat ja solche Spieler, die man dann trotzdem noch immer aufnimmt und dann, bringt halt nichts, ne?
Ja, genau. Da kommen wir doch gleich mal zu dem Kollegen, bei dem wir das beide tun werden. Der hat nicht mal 7. Runden Draftkapital bekommen, sondern ist komplett undrafted gegangen. Aber in den supergeilen Landing-Spot nach Atlanta, Javion Hawkins.
Ja.
Ja, wir haben kurz vorher, vor der Aufnahme schon gesprochen, wir sind beide hyped auf ihn und wir knallen natürlich gleich raus, er ist der diesjährige James Robinson. Auf jeden Fall und hundertprozentig und es kann gar nicht anders kommen.
Ja, ob ich jetzt ein Back mit, keine Ahnung, 180 Pfund oder sowas als nächsten James Robinson betiteln würde, weiß ich nicht. Aber einfach durch den Landing-Spot, durch die mögliche Opportunity, würde ich den auf jeden Fall mal aufnehmen. Also der wird nicht teuer sein. Ich würde ihn jetzt auch nicht in den ersten 3 Runden draften, auf keinen Fall. Genau. Das muss man vielleicht immer noch dazu sagen. Nicht, dass ihn jetzt auf einmal einer in der zweiten nimmt. Aber aufnehmen kann man den auf jeden Fall mal. Das ist spannend.
Genau. Ist einfach nur, genau, ist genau das. Wird man sehen, was dann draus wird. Aber ja. Ansonsten ging noch Jared Patterson nach Washington undrafted. Das sei erwähnt. Wir haben ja gesagt, so ein kleiner, super kleiner Running Back, völlig undersized, hat bei einem super kleinen Team in Buffalo da auch noch irgendwie gespielt. Da nicht mal konstant und früh geliefert. Ja, also hauen wir ein Ei drauf. Der Typ ist völlig irrelevant. Jo, dann sind wir durch mit den Running Backs. Kommen wir zu den Wide Receivern. Ja, über die First Round Rookies sind 5 an der Zahl gewesen, hatten wir schon gesprochen. Ja. Können dann ab Runde 2 drauf schauen von unseren Spielern. Jetzt ist die Frage tatsächlich, wie wir hier ein bisschen vorgehen, aber ich gehe mal ein bisschen durch so anhand meines Boards oder mixt hier so ein bisschen zwischen unseren Boards. Terrace Marshall ging nach Carolina. Eher gegen Ende der zweiten Runde. Eben, wie gesagt, ich glaube 2 oder 3 Picks nach Dwayne Eskridge, was bei dir zu heftigen, einem wirklich heftigen Tief geführt hat. Aber ich finde, also ich war erst super enttäuscht wegen des Landing Spots, muss ich sagen, weil einfach DJ Moore, Robbie Anderson, Christian McCaffrey da sind und der Quarterback halt Sam Darnold ist. Aber ich bin ein bisschen optimistischer mittlerweile, weil ich einfach dran glaube, dass dieses Talent, sollte er einfach die Medical Issues, die er vielleicht hat, überwinden können, dann verdrängt er Robbie Anderson. Und ich bin ein bisschen optimistischer noch, also heute, als ich es gestern instant war.
Ja, also ich war jetzt, also für mich war das erstmal im ersten Moment ein neutraler Landing-Spot, muss ich sagen. Also ich war jetzt auch nicht begeistert, aber ich bin mittlerweile begeistert. Und zwar aus folgenden Gründen. Robbie Anderson ist für mich, wie du auch schon gesagt hast, untalentierter als Terrace Marshall. Zum einen. Zum anderen, der Vertrag läuft aus. Zum nächsten ist Joe Brady's Offensive Coordinator. Joe Brady war auch sein Passing Game Coordinator bei LSU und der würde ihn nicht so früh draften, wenn er nicht einen klaren Plan mit ihm hätte. Und Terrace Marshall ist einfach, wie du auch schon gesagt hast, ein übertalentierter Receiver und kann Outside, kann im Slot spielen. Ich denke mal, das wird ihm in Carolina auch zugutekommen, dass er da rumgeschoben werden kann, von überall praktisch spielen kann. Und ich sehe durchaus die Slot-Rolle, weil DJ Moore und Robbie Anderson sind eigentlich keine so klaren Slot-Receiver und Terrace Marshall hat es halt gemacht, ne? Und hat da auch überzeugt und dominiert. Dementsprechend, dazu kommt, Carolina hat letztes Jahr 70% ungefähr der Zeit in 3 Receiver-Sets verbracht. Das heißt also, auch das ist gegeben, ne? Selbst wenn er nur in Anführungsstrichen die 3. Wahl ist, würde er auf dem Feld stehen. Und dementsprechend, also ich bin hyped, was Terrace Marshall betrifft und mag den Landing-Spot mittlerweile auch. Gut, Sam Darnold, seien wir ehrlich, das ist jetzt nicht optimal, aber ist jetzt auch kein Cam Newton, ne? Das ist,
das ist Passing Game betrifft. Cam Newton. Boah, Alter, also ich bin da so raus bei Sam Darnold, das kann ich dir gar nicht beschreiben und ich bin so unfassbar enttäuscht von Carolina Panthers, dass sie an 8 einfach nicht Justin Fields nehmen, sondern stattdessen Sam Darnold weiter beschäftigen als ihren Quarterback und sogar die 5th-Year-Option ziehen. Hatten wir schon, lassen wir das. Aber ist auch egal jetzt für Terrace Marshall erstmal.
Ja, wenn Darnold scheiße ist, dann bekommt Terrace halt einen neuen Quarterback und er ist ja auch noch jung genug, damit er dann, ich sag mal, selbst in 2 Jahren ist er halt ja noch immer ein spannender Spieler und auch vom Alter her, auch für Dynasty.
Genau. Einmal ganz kurz, ich bin gar nicht mal so mega ängstlich jetzt wegen der Medical Issues. Was soll ich sagen? Ich glaube, dass sein Drop, also sein Slide im Draft mehr damit zu tun hat, dass er auf Tape vielleicht den Leuten nicht gefallen hat, dass er nicht so gut Separation kreieren kann, dass er manchmal effortless aussieht und so weiter. Ich glaube, dass das eher Teams davon abgehalten hat, ihn zu draften. Und gerade dass jemand, der ihn besser kennt als jeder andere, draftet, überzeugt mich eigentlich sogar. Und ich glaube, dass das ein klassischer, Tape-Grinder-Take war, ihn nicht früher zu nehmen.
Ich hab mal ein kleines Rätsel für dich. Welcher Wide Receiver, der auch einen extrem guten Teamkollegen hatte und ist dann im Draft eben wegen Medical Issues geslided oder gedroppt?
Ja, also In welcher Draftklasse?
2018 müsste das gewesen sein.
2018.
Ja, so grandiose, so Granaten wie zum Beispiel.
DK Metcalf, ja, alles klar, verstanden.
So, ja, und okay. Also das ist für mich jetzt tatsächlich hier ein ähnlicher Fall. Da, also ist vielleicht der talentierteste oder einer von zwei der talentiertesten Receiver im Draft fällt und wird dann, kommt dann in einen guten Landing-Spot. Also, ja.
Ja, ja. DK war übrigens 2019.
Ja, 2019, aber, okay.
Ja. Ja. Aber ja, bin voll dabei. Das ist genauso wie DK Metcalf kann nicht Separation kreieren und kann es deswegen nicht in der NFL. Deswegen war er Ende der zweiten Runde. Ich glaube auch, dass nicht alle Teams ihn vom Board hatten wegen seiner Nackenverletzung. Ich glaube, das ist alles nicht mehr. Das war einfach nur der Typ, ist nicht agil genug, nicht gut genug als Roadrunner. Und genau das Gleiche ist jetzt bei Marshall wieder.
Ja.
Also, das heißt nicht, dass er definitiv eine DK Metcalf-Karriere hat. Ist auch klar.
Nein, nein, nein. Aber mich erinnert das halt unfassbar. Ich habe mir da halt echt Gedanken drüber gemacht. Und das ist für mich irgendwie so eine Parallele. Und ich freue mich schon, wenn dann die Kollegen oder wenn wir dann, wenn die Seahawks dann auftauchen in der Aufzählung, dass wir halt Dwayne Eskridge vor Terrace Marshall genommen haben.
Ja.
Oder die Rams. Die Rams halt eben auch.
Ja. Pick. So wie wir jetzt heute über die Niners reden, die Deebo vor AJ Brown und DK genommen haben. Dafür ist er ja so gut nach dem Catch. Aber gut, ja, so ist das. Bateman hatten wir schon in der ersten Runde besprochen, stimmt. Dann Elijah Moore ging direkt Anfang der zweiten Runde nach New York zu den Jets.
Da darfst du mal anfangen. Du bist
ja genau, den muss ich
Elijah mir, muss
gleich safen. Ich bin völlig fein mit dem Landing Spot, muss ich sagen. Ich find's cool, dass er Anfang der zweiten Runde ging. Ich freue mich auf, ja, die New York Jets Offense ist, glaube ich, okay. Es sind Corey Davis und Denzel Mims zwar da und auch Jameson Crowder ist aktuell zumindest noch da, aber ich habe keine Angst, dass das Spieler sind, die jetzt Elijah da, sage ich mal, outplayen. Corey Davis ist, glaube ich, ein besserer Wide Receiver, als er Credit bekommt, aber trotzdem, das ist jetzt auch kein Target Hog, so. Und Elijah Moore, ja, ich finde den Landing Spot cool. Für mich bleibt er eher an dem Spot, wo ich ihn Pre-Draft hatte und zieht wahrscheinlich, also zieht definitiv auch an, oder was ist definitiv, aber ich denke, er wird am Ende auch an Bateman vorbeiziehen und ist jetzt für mich so mit Marshall in der Kategorie, ja, im zweiten Tier einfach weiterhin drin und ja, ich bin hyped und taugt mir.
Ja, ich mag den Landing-Spot an sich auch. Für mich ist das auch ein Zeichen irgendwie, dass Crowder da noch gehen muss. Und besonders eben diese, die Jets haben halt keinen Tight End und gerade so diese Slot-Ananis-Geschichten für einen Rookie-Quarterback immer extrem wichtig, wird er dann halt sehen, meiner Meinung nach. Und dementsprechend finde ich auch einen guten Landing-Spot. Die beiden, also Wilson und Elijah Moore, können sich zusammen entwickeln. Das spielt ja auch bei manchen Receiver-Quarterback-Kombos dann durchaus eine Rolle.
Ja.
Und mag ich auch, finde ich gut. Ist für mich auch eher gut als schlecht, der Landing Spot.
Ja. RIP Denzel Mims an der Stelle noch. Den habe ich in einer Liga nicht verkauft bekommen. Junge, das wird nicht besser. Dann Rondell Moore ging nach Arizona. Ich glaube, da sind wir beide ganz happy damit. Er hat da eine weit offene Slot-Rolle, die Larry Fitzgerald hinterlässt. Wird sich da, ich meine, Christian Kirk sollte eigentlich in den Slot gehen. Ich glaube aber, dass sie mit Rondell, ich glaube nicht, dass sie Rondell outside spielen lassen, um Christian Kirk nach innen zu ziehen.
Nein, und Christian Kirk ist auch einfach scheiße.
Wie? Also, das ist einfach, diesen Hate werde ich hier nicht zulassen.
Christian Kirk ist aus meiner Sicht eine Wurst und der hatte jetzt lange Zeit, sich da die Rolle zu holen, ohne dass er Competition hatte. Und jetzt hat er Competition und Rondell Moore ist einfach so viel talentierter als Christian Kirk. Der wird da im Slot spielen mit AJ Green und Hopkins outside, wenn sie mit drei Receivern spielen. Wenn sie dann mit vier Receivern spielen, dann wird Christian Kirk vielleicht auch noch mal auf dem Platz stehen. Aber ja, ist für mich ein super, super Landing-Spot mittelfristig, der Wide Receiver 2 in Arizona. Ja, das macht schon Spaß und ja, das ist sehr gut.
Genau, das sehe ich eigentlich unumwunden genauso. Dann, du hattest es schon angekündigt, Tutu Atwell ging in der zweiten Runde zu den Rams, unfassbar. Also ich weiß gar nicht, was man da dazu sagen soll, aber ein Receiver, der irgendwie unter 150 Pfund wiegt, ja, brutal, oder?
Ja, den Pick finde ich eigentlich noch schlechter als den von Eskridge zu den Seahawks. Also,
der ist auf einem Niveau auf jeden Fall, ja.
Ja, oder ähnlich, genau. Also, weil die Rams halt auch schon einen relativ crowded Wide Receiver Room haben, ne? Woods, Kupp, ja. DeSean Jackson, Van Jefferson. Also, ja. Der ist halt im Bestfalle Wide Receiver 5 und ja, der wird den drafte ich auch auf gar keinen Fall.
Also welches Team ist, also die Rams, ich glaube, die haben die nicht letztes Jahr sogar Van Jefferson in der zweiten Runde gedraftet?
Ja, ja.
Junge, Alter, das ist echt so ein Plan. Also solche, also teilweise sind das Genies und dann auf der anderen Seite solche Idioten. Das ist echt nicht zu fassen.
Ja, die Rams und die Seahawks, also die Picks waren, glaube ich, back-to-back und beide hätten sie besser. Interior O-Line, also Center insbesondere, da waren wirklich noch gute Spieler auf dem Board und sie nehmen hier beide solche Katastrophen-Receiver. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Das ist echt hammerhart, ja. Aber ja, ich muss sagen, durch Draft-Kapital kann sein, dass wenn er einfach von niemandem gepickt wird, nehme ich ihn in der dritten Runde. Aber ja, glaube ich nicht, dass das passieren wird auch. Du bist raus, ja, ich sehe schon, du bist einfach komplett raus. fair enough. Ja, genau. Dann kommen wir mal gleich weiter, machen wir das Ding zu. Ja, wollen wir nochmal über Dwayne Eskridge reden oder wollen wir den überspringen?
Können wir, glaube ich, kurz drüber reden. Also, ja, das über das Draft oder über das Spielerprofil haben wir, glaube ich, in den Pre-Draft-Folgen schon genug geredet.
Geredet oder gerantet?
Ja. Was auch immer. Ja. Wahrscheinlich dann meine gerechte Strafe, dass er dann bei den Seahawks landet. Jedenfalls, ja, ist irgendwie die Option 4 oder 5 im Passing-Game als Wide Receiver 3 bei den Seahawks und wird da keine Fantasy-relevante Rolle spielen. Dazu ist er einfach auch zu alt, um da abzuwarten, bis Lockett vielleicht mal weg ist. Also, also das ist auch für mich so ein, wenn er irgendwie in der fünften Runde da ist, aufgrund von Draftkapital, dann kann man ihn vielleicht mal nehmen, aber ansonsten, ne, komm.
Ja, da sind wir, da werden wir jeweils mit null Shares rausgehen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja.
Genau, dann sind wir jetzt, kommen wir, ja, dann, ich glaube, jetzt haben wir die Zweitrunden-Receiver durch, dann kommen wir mal zur dritten Runde, ein absoluter Lieblingspick. Mal aus, also für von den Teams her für mich, Diami Brown zu den Washington Footballern. Ja, mag ich aus Landing-Spot-Sicht ganz gern. Die haben jetzt Curtis Samuel inside, sie haben Terry auf der anderen Seite, aber sie haben vor allem Ryan Fitzpatrick als Quarterback, der gern mal einen tiefen Ball wirft. Und ja, Diami, ich halte ja sehr viel von ihm. Ich glaube, auch wenn er keinen absoluten Top-End-Speed hat, hat auch den ein oder anderen gestandenen Corner, der früher zum Draft ging, schön geguckt am College. Ja, I like it a lot, muss ich sagen.
Ja, vielleicht der beste Landing-Spot von allen Receivern, die jetzt hier so vom Board gegangen sind. Habe ich auch richtig gefeiert für ihn. Wie gesagt, ich habe bei ihm ja so meine kleinen Zweifel, aber er wird halt in Saison 1 zeigen dürfen, was er kann und ob er es kann. Und ja, also der ist bei mir auf jeden Fall gestiegen im Ranking.
Ja, dann haben wir noch andere ganz spannende Drittrunde. Also dann kommen wir doch mal zu deinem Guy. Nico Collins geht in der dritten Runde nach Houston. Da ist Opportunity da, oder?
Ja, perfekt. Also für mich in Houston sind halt Brandon Cooks und Randall Cobb. Ne, das war's, kann man sagen. Und damit sollte er also vom Start weg, wenn er sich nicht ganz blöd anstellt, mindestens mal Wide Receiver 3 sein. Mit Upside für mehr auf jeden Fall. Und je nachdem, wer dann als Quarterback da starten wird, hat er dann eben die Möglichkeit, da einiges zu sehen. Dazu Drittrunden Draftkapital gefällt natürlich. Insgesamt für ihn auch ein leichtes Plus auf jeden Fall.
Ja, sehe ich auch so. Es ist echt cool. Natürlich keine Mega-Offense und so, aber irgendjemand muss angeworfen werden und das wird halt dann auch Nico Collins sein.
Ja.
Genau, dann geht in der dritten Runde außerdem noch Anthony Schwartz nach Cleveland. Ja, den hatten wir jetzt also ja, auch noch ein bisschen so an Bord für die ja, Late oder mittleren Runden bei den Wide Receivern. Ist jetzt, glaube ich, kein absolutes, ja, kein Traum-Landing-Spot, weil halt OBJ und Jarvis Landry da sind und sie ja einen recht Run-Heavy-Ansatz fahren, gerne auch mal zwei Titans am Feld haben und so. Aber an sich doch gar nicht schlecht, oder?
Nö, nehme ich auf jeden Fall auch mal. Also, das ist jetzt kein Spieler. Also, doch, würde ich auf jeden Fall wahrscheinlich auch früher draften als einige andere, über die wir so gesprochen haben. Ja.
Ja, genau. Kommen wir dann eh unter der Woche mal dazu, wenn wir unsere
Genau.
Gesamtrankings ein bisschen anpassen. Ja, dann dritte Runde auch noch einer Amari Rodgers. Ich glaube, da haben wir uns beide ein bisschen am Kopf gekratzt, dass der nach Green Bay ging in der dritten Runde. Ja, gab es andere Spieler, die wir wahrscheinlich ein bisschen vor ihm sehen, die noch an Bord waren. Ich halte das wieder mal für einen Fehler der Packers, die überschaubar talentierterin sind, Wide Receiver zu akquirieren.
Ja, also an der Stelle, da hätte ich wirklich auch einige bessere Slot-Receiver, auch also wenn du Slot-Receiver haben willst, war da ja unter anderem noch Amon-Ra St. Brown, über den wir auch noch sprechen werden, auf dem Board. Ja, gut, sie hatten schon einen St. Brown, wahrscheinlich reicht ihnen der. Aber ja, also der hätte mir da deutlich besser gefallen, aber das heißt natürlich für Amari Rodgers, also auf jeden Fall. Auch ein sehr, sehr guter Landing-Spot. Der klettert bei mir wirklich auch einige Runden tatsächlich sogar.
Ja, muss man auf jeden Fall nach oben setzen und respektieren. Draftkapital hat er. Ich halte nicht besonders viel von ihm als Spieler, aber okay. Ja, ist jetzt so. Genau, dann haben wir noch einen, da haben wir uns, glaube ich, beide am Kopf gekratzt. Wir hatten so dafür, also einfach nur gehofft, dass da ein cooler Spieler hinkommt zu den Chargers und dann nehmen sie einfach Josh Palmer. Ich weiß gar nicht mehr, wo der aus welchem College er kam, oder
Tennessee.
Tennessee oder, ja, genau, Tennessee. Ja, ne, was ist da passiert schon wieder?
Also ich bin so sauer, wenn ich darüber nachdenke, dass einer meiner Guys da hätte landen können als Deep Threat. Ja, weiß ich nicht. Das ist natürlich jetzt ein Receiver gut. Den muss man jetzt wahrscheinlich auch picken irgendwo mit noch ein paar anderen Kollegen zusammen, die auf einmal gute Landing-Spots einfach haben. Also, ja, den werde ich irgendwo Ende der dritten, Anfang der vierten oder sowas schon mal picken in der einen oder anderen Liga, weil der Spot einfach schön ist, ne?
Ja, ich glaube, dass du ihn da nicht mehr kriegen wirst. Und deswegen, das ist
Ja.
immer das Ding, wir, oder zumindest, ich kann jetzt mal für mich sprechen, ich adjuste für Landing Spot schon, aber wenn ich von Spielern an sich analytisch nicht überzeugt bin, dann drafte ich die auch nicht. Also ich drafte nicht wegen Landing Spot dann hoch. Gerade bei den Wide Receivern halt nicht. Das ist schon, dafür mache ich ja den ganzen Bums Pre-Draft, dass ich mir die anschaue und dann nicht einfach, dann könnte ich ja nur nach Draftkapital und Landing
Ja,
Spot gehen. Das wäre ja schön einfach. Ja.
ich finde aber schon, dass man den Landing Spot gerade bei den Receivern, also natürlich Talent wie bei Terrace Marshall jetzt auch, wenn ich jetzt rein nach Draftkapital gehen müsste, würde ich jetzt ja zum Beispiel auch, keine Ahnung, Eskridge und Atwell über Terrace Marshall, auch wenn die jetzt relativ back-to-back eigentlich
Tony.
gingen, aber Tony müsste ich über, so das würde ich auch niemals tun. Aber auch gerade hier so ab der dritten Runde, finde ich, muss man
Klar.
einfach schon das auch respektieren und muss dann auch sagen, komm, ich nehme den jetzt, ne? Also,
Absolut.
ich bin jetzt nicht all in. Wie gesagt, Ende dritte Runde, da würde ich ihn halt nehmen, aber vorher halt auch nicht. Wo es halt
Genau,
nur
also
noch
das ist
Lotterietickets sind.
so, zum Beispiel ein vielleicht zum Visualisieren mal, Seth Williams hatte ich Pre-Draft an 9, der ging jetzt in der sechsten Runde nach Denver. Den nehme ich halt jetzt nicht vor Josh Palmer,
Nee, genau.
weil einfach der wird nicht aufs Feld kommen wahrscheinlich.
Gutes Beispiel.
Und das genau. Gut, dann haben wir jetzt muss ich hier mal ein bisschen überlegen, wen haben wir hier in der vierten Runde gehabt? Ah ja, da haben wir noch zwei sehr coole Spieler. Oder haben wir jetzt hier noch einen Drittrundenspieler? Ich glaube, ich habe keinen vergessen. Ich
Nee,
glaube, wir sind durch.
passt.
Tylan Wallace geht nach Baltimore. Mann, dein Guy, ne?
Ja, ist damit auch tot. Also muss ich einfach so sagen, dass es, also ich nehme ihn halt vielleicht noch in der fünften Runde, vorher halt nicht mehr. Das ist halt, und das ist halt, tut auch nochmal gleichzeitig Bateman mit weh. Also das ist eigentlich jetzt hier ein richtiger Worst Case für die beiden. Die sind damit halt beide eigentlich undraftable.
Ja, das ist echt extrem, muss ich sagen. Die Baltimore Ravens haben gar kein gutes, wie soll ich sagen, haben einfach kein gutes Passing-Game und auf einmal haben sie lauter geile Wide Receiver. Das ist wirklich, das tut weh, ehrlich gesagt.
Ja, ich,
was machen wir jetzt mit, so Hollywood Brown ist ja auch noch da, weißt du, der ist ja auch jetzt nicht der Allerschlechteste in dem, was er kann.
Nee, genau.
Und dann kommt Bateman hin und dann kommt hier jetzt Talon Wallace noch hin. Boah, das ist schon richtige, also einfach richtiger Mist. So,
ja, das. Den einzigen, den ich da mit Abstrichen im Passing-Game noch haben will, ist Mark Andrews. Den würde ich jetzt
allerdings auch. Andrews ist ja auch noch da, stimmt.
Den würde ich jetzt vielleicht noch den einen oder anderen Spot runterstufen, tatsächlich. Aber den, also den kann man, glaube ich, noch mit ganz gutem Gewissen irgendwo als Tight End 6 oder sowas nehmen. Aber alles andere, die kann man alle nicht mehr draften. Also das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Und es ist ja auch nicht wie zum Beispiel damals bei AJ Brown jetzt ersichtlich, dass der Quarterback da sich irgendwann ändern wird. Lamar Jackson war MVP. Vertragsverlängerung hat er, glaube ich, noch nicht bekommen, aber wird er auf jeden Fall bekommen, wenn du MVP warst als Rookie und oder als junger Spieler. Ist eine Katastrophe.
Ja, ich denke, ich werde noch bullischer sein bei Bateman als du, weil ich dran glaube, dass er der beste Spieler ist in dem Passing-Game. Dann wird er auch die meisten Targets sehen. Die Frage ist halt, wie viele Targets da sein werden. Ob sie da von 400 Richtung 500 gehen werden oder nicht, wird jetzt halt viel hin und her spekuliert werden. Ich glaube nicht, dass es eine passlastige Offense werden wird. Wird immer runlastig bleiben. Ja, mal sehen. Man muss halt einfach gucken, wo es da hingeht. Aber ja, für Talon Wallace ist es ganz, ganz bitter, weil er definitiv nicht besser ist als Bateman.
Nee.
Und ich glaube auch nicht, dass er ich weiß gar nicht. Ja, oder Hollywood. So, Hollywood hat halt seine Rolle. An sich finde ich es cool, aber ja, er kann halt auch kein Andrews verdrängen und so. Es ist einfach echt Mist, ja. Das ist, muss man leider einen Haken dran machen an den Guten.
Ja.
Genau. Dann Amon-Ra St. Brown, du hast es schon angekündigt, nach Detroit, ich würde sagen, sehr, sehr geil an sich, ne?
Ja, er ist jetzt da mit Abstand der beste Wide Receiver. Also vom Tag 1 wird er da, ja, ich denke mal, als Slot Receiver zumindest mal starten. Und ja, sonst ist Hockenson noch da, aber der Rest, Tyrell Williams, Quintez Cephas und
Rashad Perryman,
ja, Gott. Ne? Also, wenn er sich gegen die nicht durchsetzen kann, dann weiß ich auch nicht.
Ja,
also, das ist ein einziger Gurkenhaufen. Und der sollte da schon ganz ordentlich Targets sehen. Also, das ist für mich dann auch ein guter Landing-Spot für einen Viertrunden-Receiver.
Ja, ich habe ihn heute gesehen an 2-2 in einem Draft, der auf Twitter geshared wurde, und das muss ich halt sagen, ist mir zu krass.
Ja, also das ist schon heftig, ne? Aber ja, so ab Mitte Runde 2 sollte man das schon mal überlegen, tatsächlich.
Genau, kann man auf jeden Fall machen.
Ja.
Bin gespannt, wo er am Ende bei mir landen wird, tatsächlich.
Ja, ich bin auch gespannt, wo er allgemein auch landet in Drafts. Wird, ne? Also, ob da der Gedanke Detroit Kack-Offense überwiegt oder ob da wirklich sagt, so, er ist halt nur der einzig Fähige da. Schauen wir mal.
Genau. Dann ginge noch, da will ich jetzt gar nicht zu viel sagen, Des Fitzpatrick nach Tennessee, warum auch immer der so früh ging, das glaube ich, kann keiner erklären. Ist natürlich ein interessanter Spot, ne?
Vielleicht. Das war ja mein Spot, wo ich bei jedem Pick gehofft habe, dass sie Terrace Marshall nehmen. Hätte für mich, glaube ich, also hätte für mich auch richtig, richtig gut gepasst. Aber ja, Des Fitzpatrick muss man halt auch, das muss man jetzt leider auch respektieren halt, ne? Es ist halt ein scheiß Receiver, aber also ich habe da, der andere, der in Tennessee gelandet ist in der sechsten Runde, den fand ich noch ein bisschen interessanter, aber naja.
Wer war das denn?
Racy McMath ist
Alter.
von LSU und hat da halt, muss man sagen, keine Chance bekommen.
Ja, gute Competition gehabt, habe ich gehört.
Und war schnell genug und also den hätte ich noch als wirklich Late Round Sleeper tatsächlich.
Ja, absolut. Sehr cool. Den kannst du wahrscheinlich vom Waiver Wire holen, schätze ich mal.
Denke ich auch, ja.
Ja. Genau, dann ging in der vierten Runde auch noch Jalen Darden, so ein bisschen Late Round Sleeper gewesen, aber klar in Tampa Bay jetzt irgendwie als Nummer 6 ungefähr. Ja. Plus, wenn du noch ein paar Tight Ends vorne einsortierst, da geht schon fast Richtung zweistellige Receiver. Uninteressant, jetzt hat sich erledigt. In der fünften Runde, habe ich mir noch drei Kollegen aufgeschrieben. Emir Smith Marset geht nach Minnesota. Slot Receiver, gewisse Geschwindigkeit, ganz interessant natürlich, weil die wirklich nur zwei Wide Receiver im Prinzip haben, die Kollegen.
Ja, kann man auch mal einen Late-Run-Shot drauf nehmen, ne?
Genau. Nicht zu viel erwarten, aber ganz guter Landing-Spot für ihn. Sammy Fehoko geht nach Dallas und ist irrelevant, oder?
Ja, Cooper und Gallup sind ja, oder es besteht die Möglichkeit, dass sie nicht mehr ewig unter Vertrag in Dallas stehen. Ja. Und ich glaube auch aus Cap-Space-Sicht werden sie auch gerade mit Gallup nicht verlängern, denke ich mal. Also kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und wer weiß, also ist halt ein Athletikmonster, so kann er vielleicht noch ein Jahr lernen. Und ja, das ist jetzt keiner, also der
Taxi-Squad.
Ja, genau. Dafür ist halt zwar schon relativ alt, aber ja, komm, ne? Was soll der Geiz?
Ja. Den draften wir. Nee. Ja, klar, natürlich. Fünftrunde, dann kannst du das machen. Und dann Cornell Powell geht nach Kansas City. Ich halte gar nichts von Cornell Powell persönlich. Der Landing-Spot ist ideal. Da muss er sich nur gegen fällige Graupen wie Byron Pringle, Mecole Hardman und DeMarcus Robinson durchsetzen.
Das ist halt die Frage, ob er das kann.
Wenn er das nicht schafft, dann muss man halt auch einfach sagen, dann reicht's halt nicht.
Ja, also er ist ein guter Run-Blocker, habe ich gehört oder gelesen.
Super.
Ja, es geht's aber, das ist halt eine Möglichkeit, wie du dich auf Feld arbeiten kannst.
Ja, klar.
Also dementsprechend, keine Ahnung, ich denke mal, gerade auch, weil er in Deutschland eben durch Adrian Franke, durch sein Ranking da schon auch mal, also bekannter ist, wird er halt in deutschen Drafts auf jeden Fall früher gehen und oder Kansas City Landing Spot wird ihn halt auch pushen. Also ich denke mal, deswegen, ich werde ihn auch nicht haben. Aber ja, ich sehe da auch kein Top-End der Upside. So.
Ja. Hast du dann noch Sleeper, sag ich mal, die wir vielleicht einzeln besprechen sollten aus den Runden 6, 7 sowie vielleicht Spieler, die undrafted gingen?
Ich schau mal gerade. Also, wen ich hier. Also Racy McMath habe ich ja schon genannt. Den würde ich einfach wegen Opportunity durchaus mal vom Wafer vielleicht aufnehmen. Der ging Runde 6 zu den Titans. Dann hätte ich noch vielleicht Des Newsome. Der ging auch in Runde 6 nach Chicago. Da ist nach Allen Robinson ist da natürlich auch erstmal viel Platz für so einen.
Offen, ja.
Genau, dementsprechend, warum nicht, ne? Also das wäre eine Möglichkeit.
Ja.
So, dann habe ich noch in Runde
Shai Smith fand ich ja ganz interessant so ein bisschen.
Ja.
Den hatte ich überlegt, ob der mit gutem Landing-Spot was werden kann und jetzt ging er nach Carolina. Ja, Slot-Receiver. Ich kann halt was werden, wenn Robbie Anderson weg ist. Aber ja, ist auch für mich Taxi-Squad-Kandidat.
Ja. Dann habe ich noch hier Strachan in Runde 7. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Strachan wahrscheinlich irgendwie so. Der ging nach Indiana Anfang Runde 7. Oder beziehungsweise Indianapolis, da muss ich immer aufpassen. jedenfalls, genau, der hat ein ganz gutes athletisches Profil. Von daher vielleicht auch spannend.
Ja, und wide offen, gell? Der Wide Receiver Room, muss man auch einfach sagen.
Ja, gut, ne? TY ist ja wieder da, also,
ja Paris gut.
Campbell.
Also, Campbell, Michael Pittman und TY Hilton. Also, nennen wir mal einen schlechteren Wide Receiver Room in der NFL, abgesehen von Detroit. Da wird es echt dünn. Also Bottom 5 sind sie, würde ich sagen, schon, oder?
Ja, müsste ich jetzt mal in Ruhe schauen. Aber ja, kann schon sein. New England wäre ja auf jeden Fall noch dahinter zu nennen.
Ja, okay.
Ja. Gut, auf jeden Fall, ja, das wäre jetzt einer, wo man vielleicht auch nochmal vom Waiver Wire einen Shot drauf nehmen kann. Ansonsten ging noch Trey Nixon nach New England. Naja, ne, die haben auch nicht viel halt, wodurch man denn vielleicht auch nochmal angucken auf könnte.
Ja.
Genau. Sonst, achso, hast du noch welche andere erstmal?
Nee, dann kommen wir, glaube ich, zu unseren Undrafted Free Agents.
Genau.
Die Seattle Seahawks bereichern.
da ging auf jeden Fall einer meiner Lieblingsspieler tatsächlich im Draft, auch, also wenn der jetzt wahrscheinlich auch eher eine kleinere Rolle haben wird, aber ich finde ihn halt auch besser als unseren Zweitrunden-Pick, und zwar ist das Tamarian Terry. Haben wir auch in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, glaube ich, vor dem Draft noch drüber gesprochen, dass der halt auch schon mal First-Round-Buzz hatte. Ich habe jetzt gelesen, der hatte oder wird haben eine Operation an beiden Knien. Also das ist natürlich, deswegen ist er wahrscheinlich auch rausgefallen komplett aus dem Draft. Und aber ansonsten ist das natürlich also ein spannender Spieler und den würde ich halt auch auf jeden Fall spät im Draft noch picken.
Finde ich auch. Ja, er war, sobald er aufs Feld kam bei Florida State, war er ja echt gut und produktiv, war deswegen auch ein relativ hoch, ja, so ein Devi-Pick. Und dass du es mal zu einem Devi-Pick im Fantasy-Football schaffst, da musst du am College schon echt was, bisschen was gerissen haben. Schade, dass er undrafted ging. Das würde mich so freuen, wenn der Junge es aufs Feld packt und bei den Seahawks als Wide Receiver 3 spielt. Das wäre echt geil. Richtig cool. Und ja, dann ging auch Kate Johnson noch zu euch. Small School Prospect, ist zwar ein Senior. Terry war ja Redshirt Junior. Kate Johnson ist Redshirt Senior. Ich bin nicht der größte Kate Johnson-Fan, aber undrafted kann man den schon mitnehmen, ne?
Ja, du, warum nicht? Also bin ich jetzt nicht hyped oder irgendwas, mein Gott, ne? Haben es besser als brauchen.
Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, den draften wir wahrscheinlich eher nicht. Ne?
Nein, um Gottes Willen. Also den nehme ich undrafted vielleicht mal auf, aber eigentlich auch nicht. Der blockiert mir einen Roster-Spot und ist halt in einem Run-Heavy-Scheme gefangen oder in einer Run-Heavy-Mannschaft, wenn er das Team überhaupt schafft. Das ist, also würde ich wahrscheinlich gar nicht aufnehmen.
Ja. Genau, das sehe ich im Prinzip ähnlich. Hast du noch jemanden?
Ja, dann hätte ich noch Sage Surratt aus Wake Forest und Jonathan Adams. Die beiden sind nach Detroit gegangen, auch beides Wide Receiver. Ja, einfach weil da der Wide Receiver Room halt so ein Mess ist, kann es sein, dass die halt früh eine Chance bekommen. Und wenn einer von beiden die nutzt, muss man auf jeden Fall mal gucken. Das ist halt, die Opportunity ist einfach da.
Ja.
Genau. Dann würde ich nochmal zu den beiden Receivern, die nach Philadelphia undrafted gegangen sind. Das ist zum einen Jamon Osborn oder Osborn, wie auch immer man den ausspricht, von Texas A&M. Ja, der war da eigentlich gar nicht so verkehrt am College. Und auch bei Philadelphia ist ja der Wide Receiver Room eher offen. Und zum anderen noch Grimes, ich glaube Trevon
Grimes.
Genau, der ist ein riesiger, also 6'5", glaube ich, Wide Receiver von Florida. Den haben sie auch noch geholt. Fand ich auch ganz, ganz spannend.
Ganz cool, was mir gefällt bei Jamon Osborn hier. Er hat eine sehr gute Sophomore-Season am College gespielt, hat da fast 30% Market Share Receiving Yards gehabt. Ich denke, auf den kann man mal einen Shot wagen auf jeden Fall, aber wird auch ein undrafted Waiver Wire Pickup sein. Gefällt mir jetzt zum Beispiel besser als ein Kate Johnson, wenn ich so drauf gucke.
Wie gesagt, das sind so Spieler einfach, bei hier gucken wir, glaube ich, dann auch einfach danach, wo ist Opportunity, wo könnten sie mal das Feld sehen, wenn es gut läuft, und vielleicht wird es ja was.
Ja, und die Eagles haben halt im Prinzip, die haben jetzt Garrett als Titan, dann vielleicht Ertz noch als Titan, er ist noch am Roster. Mal sehen, ob der da bleibt. Wird und dann haben nicht. Sie halt Rager. Nee, ich glaube auch nicht. Und dann haben sie halt noch Rager und Smitty jetzt. Also, das war's halt dann, ne? Und
genau.
Warum nicht?
Genau, und ich sag mal, wie oft sehen wir das, dass sich zumindest mal einer oder so verletzt, gerade bei den Eagles.
Voll.
Da ja. müssen wir schon rechnen, dass sich alle verletzen. Und ach, Greg Ward ist auch noch da.
Naja, auf jeden, genau.
Ja. Genau, auf jeden Fall. ja, so und ich sehe einfach eine Chance, dass da einer mal das Feld sieht.
Genau.
Ja, ansonsten, wer wäre noch zu nennen? Also habe ich öfter Pre-Draft mal gehört, Austin Watkins, der ist ja bei euch gelandet, ne, bei den 49ers.
Game Changer. Überall draften, bitte erste Runde, ganz klar.
Ich höre Begeisterung. Ja,
ja, gut. Also ich bin etwas enttäuscht. Das regt mich halt auf, dass die Niners mit zwei Viertrunden-Picks in die dritte Runde vortraden, um den Trey Sermon zu nehmen. Und jetzt müssen wir halt auf Wide Receiver, wo wir riesen Need haben. Wir haben überhaupt keinen Slot Receiver eigentlich, außer irgendwie Jawan Jennings und Trent Taylor, die verletzt sind und einfach auch nicht gut genug. Ja, und dann musst du hier so einen Spieler halt wieder undrafted unter Vertrag nehmen. Das ist einfach nicht zu verstehen. Und ich glaube auch nicht, dass er sich da jetzt durchsetzen wird oder irgendwas. Das ist völlig, also wird keine Fantasy-Football-Relevanz haben. Theoretisch ist aber Opportunity da, das muss man eigentlich sagen. Also genauso wie das für andere gilt, gilt das für ihn auch.
Genau.
Aber er hat auch nicht die Production am College gehabt, die mich jetzt da irgendwie aus dem Sessel gehen lässt.
Nee, genau. Nee, mehr habe ich jetzt aktuell gerade nicht. Wenn mir noch welche auffallen, dann in der nächsten Folge können wir die ja noch nachreichen. Ich denke, da werden wir auch mehr über Rankings und sowas nochmal sprechen. Dann fehlen uns noch die Titans.
Ja, genau. Jawohl. Da können wir einmal noch ein bisschen durchgehen. Kyle Pitts, den haben wir ja schon besprochen. Der nach Atlanta ging an Pick 4. So, dann ging in der zweiten Runde dein Guy, also erst, ich weiß gar nicht, bist du eigentlich bei den Steelers oder nicht? Bist du da als Scout angestellt? In Runde 1 geht Najee Harris zu den Steelers und in Runde 2 gleich Pat Freiermuth hinterher.
Ja.
Also go Steelers.
Ja, was soll ich sagen, ne? Ich suche ja, also nach dem Eskridge-Pick habe ich ja kurzfristig nach einem neuen Team gesucht. Da, waren die Steelers mit den Bears zusammen ganz weit vorne mit dabei.
Ja, ja, genau. Der war eigentlich gar kein, also auch wieder so ein Spieler, finde ich. Scheiß Landing-Spot fürs erste Jahr so ein bisschen, aber genau. Da erwarten wir von den Titans eh nicht viel.
Genau.
Aber dann ist da viel offen, oder?
Ja, wenn man dann mutmaßt, dass Ebron, also er wird halt Ebron outplayen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und weil er einfach auch ein viel, viel besserer Runblocker ist und das ist bei den Steelers, glaube ich, schon extrem wichtig. Und darüber hinaus, Juju ist halt auch die Frage, wie lange der danach noch in Pittsburgh überhaupt sein wird.
Ja.
Dementsprechend, also ich sehe ab Jahr 2 halt auch eine gute Rolle für ihn. Und auch gerade in der Red Zone so ein Target zu haben, ja, das sind so Spieler wie Deontay Johnson zum Beispiel nicht. Aber gut, da jetzt gut, haben sie sonst mit Najee Harris natürlich Claypool auch jemanden bekommen. Ne?
Ja, Claypool ist noch ein Monster.
Ja,
trotzdem. Also ist ein guter Landing-Spot, glaube ich. Und auch cool, dass er Second-Round-Draft-Kapital bekommen hat. Auf jeden Fall, glaube ich, ganz positiv zu sehen. Und ja, in Runde auch wird klar, ich weiß nicht, wie viel Titans wir draften, tendenziell immer versuchen, zur Formos halt zu kaufen. Ne?
Ja. Aber ich glaube, durch den Landing-Spot ist ja auch der ein oder andere abgeschreckt. Ne? Also ja, kann ich auch nachvollziehen. Also für ein Win-Now-Team zum Beispiel wäre da jetzt nichts. Aber wenn du als Win-Now-Team natürlich ein Tight End draften musst, bist du wahrscheinlich auch angeschmiert. Aber ja.
Ja. Genau. Genau. Dann Runde 3, da gingen ein paar Tight Ends. Es ging unter anderem, ich weiß jetzt nicht, ich habe hier den Draft-Pick nicht daneben, deswegen kann ich nicht sagen, in welcher Reihenfolge, aber Hunter Long, der bei uns ja relativ, ja, ein bisschen die Boards dann hochgegangen ist nach seinem Pro-Day, er ging nach Miami und, Bad News für Mike Gesicki, würde ich sagen, sind irgendwie nicht so ganz happy mit ihm offensichtlich. Hunter Long bietet mehr an als Runblocker, würde ich jetzt mal so sagen,
ja.
als Mike Gesicki, was natürlich nicht schwer ist, aber dennoch kann sein, dass der recht gut aufs Feld kommt, würde ich sagen.
Ja, meine Oma bietet mehr als Runblocker als Mike Gesicki, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, genau, also nehme ich auch an, dass er darüber halt das Feld sehen wird und ja, auch da wäre mir zum Beispiel ein Landing-Spot wie die Chargers lieber gewesen.
Ja, da haben wir ja gleich einen.
Ja, da haben wir gleich einen, aber da wäre mir ein anderer Spieler wieder lieber gewesen. Aber genau, also ja, der Landing-Spot, boah, ich bin nicht so begeistert für Hunter Long. Ich mag den Spieler, klar. Aber ich mag den Landing-Spot jetzt nicht so gerne. Aber nichtsdestotrotz, gerade bei den ganzen Katastrophen-Landing-Spots, die wir hier gehabt haben, da nehme ich ihn schon. Also,
ja.
Genau.
Genau. Dann können wir gleich zu dem Chargers-Titan kommen. Trey McKitty ging zu den Chargers und ja, ich glaube, wir waren beide nicht besonders begeistert. Gerade da in L.A. wäre die Chance und Opportunity da gewesen, nachdem Hunter Henry jetzt weg ist und dann kriegen wir Trey McKitty und ja, ich meine, klar kann sich jetzt entwickeln hinter Jared Cook ein Jahr, aber da ist die Upside doch relativ begrenzt, würde ich sagen, oder?
Ja, das ist für mich so ein klassischer Fall irgendwie von einem weggeworfenen Third-Rounder bei einem Team,
ja.
Sehen wir häufiger. Die nehmen halt jetzt einen Spieler, weil sie einen brauchen, und dann spielt Cook da halt logischerweise die erste Geige und dann holen sie nächstes Jahr einen neuen. Also so sehe ich das, ist jetzt kein Spieler, den ich haben will. Nee, bin ich raus.
Geht mir ähnlich, ist einfach nicht athletisch genug, um da in mein Beuteschema zu passen.
Kam, glaube ich, aus Georgia, wenn ich mich nicht irre.
Georgia.
Und hat da auch, glaube ich, irgendwie minimal überhaupt irgendwas gesehen, wenn ich mich erinnere. Also, ja.
Kann ich jetzt gar nicht mal sagen.
Das ist jetzt auch nur ganz hinten in meinem Kopf.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall, ja, nicht das, was wir wollten eigentlich, sagen wir es mal so.
Ja.
Aber gut, mal sehen, was der Kollege, vielleicht kann er uns ja Lügen strafen, wäre schön.
Ja.
Dann können wir auch weiterspringen zum letzten Drittrunden Tight End. Tommy Tremble geht nach Carolina, ist glaube ich ein Spieler, den fand ich dann kurz vorm Draft noch ein bisschen interessanter. Er hat ein bisschen Hype bekommen, ist die, was die Athletik angeht, ein bisschen besser, meine ich mich zu erinnern. Ich muss, wie gesagt, alles auch nochmal genauer studieren, aber der Landing-Spot ist halt für mich jetzt echt mies. Also Tight End Need, Tight End Need haben sie schon, aber auch hier wieder die Frage, hey, da sind halt DJ Moore, Terrace Marshall hatten wir gesprochen, Robbie Anderson, Shai Smith, also ich irgendwie ist so ein bisschen, boah, ich weiß nicht, wie viel die in Zukunft an den Tight End abgeben.
Ja, also ich bin bei Tremble, war ich ja auch schon vorher ein bisschen skeptisch. Also der wurde, glaube ich, bei Notre Dame auch eher als H-Back eingesetzt, wenn ich mich da nicht völlig verirre. Und ja, der wird halt, glaube ich, vornehmlich blocken.
Ja.
Und ja, gut, er hat halt mit Ian Thomas sonst auch keine Konkurrenz, muss man sagen, aber ja. Kann es schon sein, dass er da.
Mir gefällt es halt einfach, er ist halt schnell. Ne? So,
ja.
Ich habe jetzt gerade nochmal sein Athletic-Testing hier gemacht, der ist elitär schnell für einen Tight End, er ist elitär explosiv für einen Tight End, hat einen fast 9er RASC-Score, der ist halt ein bisschen undersized. Das ist ein bisschen das Problem, aber ansonsten, wenn er, also so prinzipiell, wenn er es schafft, natürlich jetzt da aufs Feld zu kommen. Es ist jemand, könnte sein, dass ich den nächstes Jahr in der Offseason so ein bisschen targete, einfach nur aufgrund dessen, dass dann halt hoffentlich jemand, also im Receiving Game ein bisschen was frei wird.
Ja, also wir können uns natürlich auch irren, ne? Spieler wie Kittel oder so haben halt auch im College keine Receiving-Rolle so wirklich gespielt und waren dann halt gute Athleten und sind dann extrem gut geworden. Ne? Ich will jetzt nicht damit sagen, dass Tommy Tremble George Kittle ist, aber ich könnte verstehen, warum man einen Shot auf ihn nimmt. So.
Also ich glaube, bei so Tight Ends, da muss man mehr bisschen was dazu sagen. Es ist halt wichtig, dass sie, oder mir, die letzte Saison ist bei Titans komischerweise, ist das bei Titans anders als bei Wide Receivern, bei denen die ersten Jahre zählen. Bei Titans zählt vor allem das letzte Jahr. Ist super, sagt uns super viel darüber aus, was da in Zukunft passiert. Und George Kittle hatte zumindest ein bisschen Target Share, also so 15%, glaube ich, oder so, hat er halt schon gesehen. Und Tommy Tremble ist bei 8 jetzt gewesen im letzten Jahr und im Sophomore-Jahr oder im davorigen Jahr bei 6%. Also er ist halt wirklich, hat im Receiving Game bei Notre Dame halt gar keine Rolle gespielt quasi. Und gut. Das tut schon ein bisschen weh.
Muss fairerweise sagen, letztes Jahr hatten sie natürlich auch den Über-Freshman auf Tight End mit Michael Mayer, der da wirklich der Focal Point der Offense war. Also das muss man ihm dann vielleicht zugute halten. Aber mal schauen. Mal abwarten.
Sehen. Also kann man auf jeden Fall einen Shot wagen, finde ich. Und einfach nur aufgrund von Athletik. Und ich gehe natürlich voll davon aus, dass der jetzt nicht früh gepickt wird. Ne? Ich nehme den jetzt nicht in der dritten Runde. Da habe ich dann auch kein Interesse. Nee. Genau. Dann Viertrunden Titans kann man, glaube ich, mal größtenteils drüber springen. Yeah. John Bates in Washington, Kylan Granson in Indianapolis. Sehe ich jetzt nichts. Und der Einzige, der ein bisschen spannend war bei den Rams, Jacob Harris. Wide Receiver, Tight End, Mix irgendwie ultra athletisch, also wirklich krank athletisch. Und ja, mal sehen, der muss natürlich irgendwie blocken lernen, um aufs Feld zu kommen, denke ich. Aber könnte so jemand sein, ist jemand, den werde ich nicht draften, aber würde ich im Auge behalten, wenn der aufs Feld kommt. Irgendwann mal und zumindest mal Snaps sieht, dann hole ich mir den vom Waiver Wire.
Ja, genau.
Weil die Upside halt da ist.
Genau, ja.
Genau, und ansonsten dann gingen noch Noah Gray, Zach Davidson in der fünften Runde nach Kansas City bzw. Minnesota. Luke Farrell ging nach Jacksonville. Da ist vielleicht ganz spannend, weil die Opportunity da ist.
Ja, muss man auch im Auge behalten. Also würde ich wahrscheinlich auch nicht draften, aber als undrafted Free Agent, also für Rookie Drafts in Dynasty, mal gucken.
Ja. Genau. Hier ganz kurz, Adrian hatte mal getwittert, dass der schon 29 ist. Das hat nicht gestimmt. Da gibt es einen Baseballspieler, der 29 ist. Ich
dachte,
Er ist 24. Als ich das von Adrian gesehen habe, da war ich schon im völligen Rage-Mode, dass wirklich Urban Meyer und Trent Baalke das schlechteste Front Office der NFL einfach bilden. Aber es hat sich dann doch zumindest halbwegs normalisiert. Und ist ein ganz interessanter Athlet. Also Luke Farrell, auf den würde ich einen 5-Runden-Shot wagen, muss ich sagen. Muss mir jetzt seine Production nochmal anschauen. Aber Athletik und Landing-Spots sind gut. Ja. Genau. Und dann ging Brevin Jordan nach Houston in der 5. Runde. Die NFL hat das gesehen, was du gesehen hast. Bei den athletischen Werten oder bei seinem Pro Day nicht abgerissen. Undersized, kann nicht wirklich blocken. Ja, und jetzt ist auch einen super einfachen Routry gelaufen, so ein bisschen über so Mesh-Routen sein Zeug gemacht. Dadurch sah Production-wise gut aus, aber ja, kam jetzt in der NFL nicht so gut an.
Ja, das ist, also die Opportunity in Houston ist halt okay. Die haben halt auch keinen anderen Tight End, also Jordan Akins da, der hat mich zu Weißglut getrieben letztes Jahr in Fantasy. Ich habe ihn zwischendurch mal aufgestellt, tatsächlich.
Ja, ich auch.
Aber dann lässt er halt einen Scheißball in der Endzone fallen, weil ihn die Sonne blendet, der Idiot.
Ja.
Also dementsprechend, der könnte halt da schon das Feld sehen. So, das muss man einfach fairerweise sagen. An sich, aber also
ich glaube halt, dass der overdrafted wird.
Natürlich.
Wegen der Pre-Draft-Rankings.
Genau, aufgrund des Namens einfach. Genau,
ja.
Ganz genau, das wird auch passieren und dementsprechend werde ich halt auch keinen Share davon haben, also alles, was da irgendwie über die 5. Runde hinausgeht, ist für mich da auch halt, ja.
Genau, das Ding ist einfach, Brevin Jordan wird in der 3. Runde gehen und Luke Farrell 5. Runde oder undrafted.
Undrafted wird Farrell
gehen, safe. Ja, und dann gehe ich all day Luke Farrell, muss ich sagen.
Ja, nehme ich. Ja.
Genau, dann haben wir, glaube ich, ich glaube, sonst ging gar kein Tight End mehr. Einen Namen würde ich ganz gern noch einmal reinwerfen, das ist Kenny Yeboah.
Ja.
Den hatten wir Pre-Draft auch, zumindest mal erwähnt. Der ist nicht gedraftet worden und ist jetzt bei den Jets unter Vertrag. Ja, es ist interessanter Landing-Spot mit Opportunity.
Was? Ist Chris Herndon kein Breakout-Kandidat mehr?
Ja, natürlich wird Chris Herndon dieses Jahr sein Breakout haben. Wie jedes Jahr.
Genau.
Ja.
Gut. Ich denk mal damit.
Den Schlenker auch gemacht.
Ja.
Ja, aber Kenny Yeboah ist doch an sich Also, wenn er Chris Herndon, könnte ich mir gut vorstellen, dass er ihn verdrängt. Aber wahrscheinlich auch overdraftet, oder? Wegen Pre-Draft.
Boah, ja, weiß ich nicht, ob der wirklich irgendwie gedraftet wird. Also,
ja, glaubst du?
Nee, glaube ich nicht, dass der irgendwo früher, nicht früher als die fünfte Runde wird der gedraftet werden, eher später. Und okay. glaube ich also nicht. Wie gesagt, kann man mal aufnehmen, wenn man möchte. Genau, finde ich jetzt nicht schlecht, aber da muss man dann halt auch mal gucken, Camp Reports und ja, nicht zu viel offen auf jeden Fall von diesen Spielern.
Ja, sind halt wirklich Waiver Wire Pickups.
Genau.
Oder Late Fifth so. Weil Fifth Rounder, ganz ehrlich, wen draftet man da noch?
Ja, genau. Und bei dem, was wir heute in der Fifth genannt haben, hat man wahrscheinlich auch 87 Picks da. Nein, aber also das war so ein bisschen fünfte Runde stellvertretend dafür, auch später oder undrafted halt, ne, so ein bisschen, das ist ja, so die voll. Range, also in der fünften Runde kann man halt auch einfach danach gehen, wie man gerade gern mag, ne, das ist so ein bisschen.
Absolut. Die meisten, ganz ehrlich, die meisten Dynasty-Teams oder Ligen draften gar keine fünf Runden.
Och,
so,
ich habe auch welche
in
mit
der Regel,
10.
Also, ha? Ja, okay, gut, ja, wenn hier IDP und alles drum und dran dazukommt, stimmt das schon, aber ich glaube, die meisten haben 4 Runden, ich habe sogar schon mit nur 3 Runden gesehen, also.
Das ist mir ein bisschen zu wenig, muss ich sagen.
Also, ja, ich persönlich finde das auch viel besser mit 5 Runden
ja.
plus, aber ja.
Also 4 mindestens.
Halt, manche, ja, sehe ich auch so, aber es gibt die weit verbreitete Meinung und die kennst du doch gut, es muss auch am Waiver Wire noch was zu holen sein. ja, das war das Wort zum Sonntag.
Ja.
Das ist falsch. Am Waiver Wire muss nichts zu holen sein, es soll leer sein.
Dann spielt Redraft, wenn ihr Waiver Wire oder Waiver Wire Pickups machen wollt.
Genau. Gut, wunderbar. Ich danke dir. Ja. Dann sind wir hier ein bisschen durchgeflogen. Und dann freue ich mich drauf. Nächste Woche, Donnerstag, kommen wir raus mit einer neuen Folge höchstwahrscheinlich.
Yep.
Zumindest mal Ende der Woche. Und da können wir dann das Ganze noch mal ein bisschen in ein finaleres Ranking gießen. Und ja, dann freuen wir uns. Die Rookie-Drafts gehen bald los, ne? Stehen vor der Tür.
Auf jeden Fall.
Cool, cool. Super.
Alles klar.
Dann, ja, danke dir. Wir hören uns.
Bis dann.
Ciao.